Vor ein paar Jahren machte ich einen Gleitschirmkurs. Und da fingen wir zuerst an, ganz auf dem Flachen, wie man den Gleitschirm auslegt, wie man alles anzieht zur Sicherheit. Und dann gingen wir zum Fuß eines Berges, um so kleine Hüpfer, so wie ungefähr hier, zu machen. Wie bringt man den Schirm hoch? Und ja, wie ist der Start? Wie macht man das bei der Landung? Aber dann kam der Tag, das war dann ja gegen Ende vom Kurs. Das war eine nervöse Zeit. Wir gingen dann mit dem Auto ganz hoch, auf einen Berg hoch, also einen Hügel hoch, machten uns startklar. Wir hatten hier vorne so ein Walkie-Talkie-Funkgerät, damit wir auch gut Instruktionen von unserem Leiter hören konnten. Und dann ging es los. Der Schirm kam hoch und eine Person nach der anderen, wir rannten. Und dann war das schon ein mulmiges Gefühl, weil ja die ganzen Übungen, plötzlich war es ernst. Wird der Schirm mich tragen? Wird das gut gehen? Und das war dann auch recht hoch. Ja, und das klappte prima. Ich konnte die Stimme des Leiters hören. Ich machte genau, was ich machen musste. Und doch, als ich da meinen Weg hinunter machte, plötzlich war ein Ende von meinem Schirm, klappte rein. Und der Schirm fing, und ich fing an, mich zu drehen. Und glücklicherweise wusste ich noch von den Übungen, was ich machen musste, und konnte mich in dem Sinn wieder retten und hatte eine gute Landung. Und so merkte ich, es ist erst, ja, wenn wir wirklich losgehen, dass wir wissen, trägt das. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Geschichte kam mir in den Sinn, als ich diese Verse in Sprüche mir überlegte für diesen Morgen. Und dort steht: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und ja, ich habe auch verschiedene Perspektiven über diesen Spruch schon gehört. Und eine war so, ja, weißt du, Gott hat uns den Verstand gegeben, den brauchen wir, und wenn das dann nicht reicht, dann können wir uns an Gott wenden. Aber Gott möchte, dass wir uns von Anfang an ihn wenden. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir den Verstand abschalten, sondern es ist vielmehr so, dass wir uns eben ihm unterstellen, dass wir sagen, wir stützen uns voll auf dich ab, und zwar in jedem Lebensbereich. Und es ist so fast wie bei mir beim Gleitschirm: Wenn es im Leben nur so kleine Hüpfer sind, dann hat das manchmal nicht so Bedeutung. Aber wenn es dann wirklich um viel geht, ums Ganze geht, dann dürfen wir auch erleben, dass er trägt. Wir können uns voll auf ihn abstützen. Und als ich mir das so überlegte für heute Morgen, da kam mir so eine Kreuzung in den Sinn. Es gibt so zwei Perspektiven. Die eine ist die, die wir alle gut kennen in der Schweiz, die Unabhängigkeit. Hey, ich schaff's, ich kann's, ich gebe mir Mühe, da gibt's verschiedene, Sprichwörter. Auf Englisch ist es so: Hey, ich kann mich nicht an den Schnürsenkeln hochziehen. Schaff's alleine nicht. Und doch probieren wir es immer wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber geschieht etwas und mein Gefühl der Sicherheit, der Kontrolle wird in Frage gestellt. Und dann meistens will ich mehr Informationen. Ich will wissen, ja, was läuft denn ab? Und ich denke mir dann, wenn ich bloß genug Informationen habe, dann verstehe ich. Dann verstehe ich, was abläuft. Und dann kann ich auch entscheiden. Und ich kann Pläne machen. Und dann sagt man ja, hey, ich bin froh, jetzt haben wir es wieder im Griff. Wir haben die Kontrolle wieder über die Situation. Und so gehen wir durchs Leben. Aber dann kommt schon bald ja die nächste Situation, die nächste Herausforderung. Und so gibt es eben einen zweiten Weg, nicht der Unabhängigkeit, sondern der freudigen Abhängigkeit von Gott. Und dort ist es so, dass anstatt, dass wir immer die Kontrolle haben, dass wir uns eben ihm hingeben und sagen, ich hab's nicht im Griff. Diese Beziehung, meine Familie, mein Beruf, meine Gesundheit, Corona, wir haben es nicht im Griff. Und wenn wir uns ihm hingeben, dann schenkt er uns Erkenntnis. Und wenn wir uns ihm hingeben, dann zeigt er uns auch, wo er am Wirken ist, und er lädt uns ein, dass wir uns ihm anschließen. Und unser Vertrauen ist dann nicht in unseren Plänen, sondern in einer Person, in ihm. Und so gehen wir dann den Weg. Und wir müssen uns so dann auch nicht ständig daran klammern, dass wir ja wieder alles im Griff haben. Aber vielleicht geht's euch auch so, ja, das tönt gut, und dann ist Montagmorgen und es kommen neue Herausforderungen, und dann schon wieder gehe ich den Weg, wo ich wieder versuche, es im Griff zu haben. Und dann muss ich bewusst mich wieder ihm hingeben und darf das auch. Denn was Gott von uns verlangt, dass wir ihm vertrauen, das schenkt er uns auch in dem, dass er uns die Gnade schenkt. Und so ist eben auch das Vertrauen in Gott nicht etwas, hey, wir schaffen's, wir müssen uns bloß mehr anstrengen, sondern dass wir die Gnade, die er uns schenkt, dass wir die beanspruchen und ihm wirklich vertrauen. Und für uns in der Schweiz ist es manchmal in dem Sinn schwierig, weil wir ja schon von Anfang an recht viel im Griff haben. Wir haben gute Sozialfürsorge, gute Spitäler, wir haben viel Freiheit. Und manchmal schon, ja, jetzt muss ich wieder eine Maske tragen. Meine Freiheit wird eingeschränkt. Und dann haben wir schon gehört, dass eben in der Welt um die 300 Millionen Christen, die wären froh, wenn es nur eine Maske wäre. Ja, die haben nicht die Freiheit, die wir haben, unseren Glauben, unsere Beziehung zu Christus auszuleben. Als HAMCA sind wir Teil der AGR, Arbeitsgemeinschaft Religionsfreiheit, der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Und unser Team in Thun, wir sind dort stationiert, wir sind rund 18 Mitarbeitende im Gebiet von Projekt, Programmverantwortlichen und dann auch zentrale Dienste. Wir haben vier Arbeitsbereiche. Einerseits Hilfe für verfolgte Christen, und das je nach Land und Situation ist das medizinische Versorgung, Hilfe, wenn das Haus ja geplündert oder abgebrannt oder die Leute vertrieben wurden. Dann ist es Gemeindebau, auch die Gründung von neuen Gemeinden, wo wir auch Gemeindegründer unterstützen in verschiedenen Ländern. Dann die humanitäre Hilfe, wirklich eine, wie soll ich sagen, ja, Jesus, Gottes Liebe praktisch umgesetzt, dass wir Menschen quasi ein Muster von Gottes oder ein kleines Amüsbusch, ich weiß nicht, wie man sagt im Moment, einfach, dass wir ihnen einen kleinen Einblick geben in Gottes Liebe und seine Fürsorge. Und dann auch eben Menschenrechte und Religionsfreiheit, wo wir uns für Gemeinden und auch einzelne Christen einsetzen, wo sogar das Gesetz in ihrem Land missachtet wird. Das sind so die Arbeitsbereiche, wo wir sind. Und heute Morgen in der Zeit, die wir zusammen haben, möchte ich euch einen kleinen Einblick in die Situation im Jemen geben und dann auch, was wir dort tun, aber auch, und das ist mir wichtig, Gottes Wirken und wie er uns einlädt, was er in diesem Land tut. Letztes Jahr sagte die UNO, dass es in Jemen 47 aktive Frontlinien gab. 47. Es gibt drei Hauptgruppen. Im Norden sind es die Houthis. Sie sind Schiiten und es wird gesagt, sie werden vom Iran unterstützt. Sie sind auch im Osten. Dann haben wir im Süden die Südallianz. Und zwischendrin ist auch noch, sind die Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien und ihren Partnern unterstützt wird. Wir sehen hier die Karte und Jemen ist ungefähr 3,5 Mal so groß wie die Schweiz. Hier ein wenig auch, wie einfach die Demografie der Bevölkerung etwa aussieht. Auf der linken Seite sieht man den Jemen und da könnt ihr sehen, dass zwischen 0 bis 24 Jahre alt, das sind über 60% der Bevölkerung. Und wenn wir schauen in der Schweiz, auf der rechten Seite sind das 36%. Wir sehen also, dass dort hat es viel weniger ältere Menschen. Und natürlich ist das auch das Resultat dieser Kämpfe, aber auch schon vorher war Jemen eines der ärmsten Länder der Welt. Die UNO spricht inzwischen von der schlimmsten humanitären Krise des 21. Jahrhunderts. Gebäude, die auch mit Geldern von Europa wieder hergestellt wurden, das Kulturerbe dieser Gebäude, vieles wird zerstört, zerbombt. Man sagt, und ja, je nach Perspektive, dass ein Drittel oder mehr der Bombenangriffe hauptsächlich durch Saudi-Arabien eben zivile Ziele sind. Schulen, Häuser und so weiter. Und die Zivilbevölkerung ist natürlich die leidtragende Partei in diesem stellvertretenden Krieg, der wirklich ausgetragen wird in Jemen. Aber er ist zwischen Saudi-Arabien und Verbündeten, Sunniten und dann eben Houthis, die Schiiten. Und die bekämpfen einander in diesem Land. Man sagt, dass rund 80% der Bevölkerung Hilfe und Schutz brauchen und inzwischen sind rund 80% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. 80%. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ja, ich habe da diese Zahlen und die haben irgendwie auch kein Gesicht. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Das sind Millionen. Ja, was bedeutet das? Aber wenn wir uns vorstellen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist Nahrungsmittel unsicher. Das heißt, sie wissen nicht, ob sie heute genug zu essen kriegen für sich und ihre Familie. Dann stellen wir uns vor, in der Schweiz, wenn das mehr als die Hälfte wäre. Das heißt, wenn wir nach rechts schauen oder nach links, das wäre die Person neben uns oder es wäre uns zwischen diesen Personen. 70 Sekunden. Was kann man in 70 Sekunden machen? Glas Wasser trinken, Was kann man machen? Postfach leeren, verschiedene Sachen. Im Jemen wird gesagt, dass rund alle 70 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren stirbt, verhungert, an den Folgen eines sinnlosen Krieges stirbt. 28%, mehr als ein Viertel, sind vom Verhungern bedroht. Man spricht von der schlimmsten Hungersnot, nicht bloß in diesem Jahrhundert, sondern der letzten 100 Jahre. Der schlimmste Ort, ein Kind zu sein. Und wir sehen es hier, 40% aller Kinder unter 5 sind unterernährt. Schrecklich. Und wir können uns vorstellen, auch was das für Auswirkungen haben wird, wenn wir 60% der Bevölkerung 24 Jahre und jünger sind, so viele Kinder. Und in ein paar Jahren werden diese Kinder, die an Unterernährung leiden, die Erwachsenen sein, die dann eine Familie starten. Wir haben kein sauberes Trinkwasser und es mangelt an Wasser überhaupt. Und dadurch ist es auch schwierig, eben Hygiene einzuhalten, auch minimale Sachen zu machen. Die Gesundheitsversorgung ist auch ein Problem. Schon vor dem Krieg, der März 2015 startete, war das Gesundheitssystem überlastet. Umso mehr ist es jetzt überlastet und zusammengebrochen. Man spricht, dass im vergangenen Jahr es 2,5 Millionen Cholera-Fälle gab. Und durch eben Cholera führt auch zu Durchfall und so weiter. Und natürlich dann, wenn es wieder an sauberem Trinkwasser mangelt, das ist dann ein Zyklus, der fortläuft. Und dann kam hinzu, dass 90% aller Güter im Land kommen aus dem Ausland und wegen den Wirtschaftsblockaden kommt nur wenig rein. Und in all diesem Chaos kam dann noch Corona hinzu. In dem Sinn, ja, ein schrecklicher Zustand. Und doch wirkt Gott im Jemen. Er hat den Jemen nicht verlassen. Er wirkt im Jemen, genau wie er hier in diesem Dorf oder in dieser Stadt, in dieser Umgebung am Wirken ist, ist er auch im Jemen am Wirken. Das Bild hier ist ein Symbolbild von einem Scheich, einem Fürst in einem Völkerstamm, der zum Glauben kam. Und seine Geschichte ist auch, ich erzähle euch gleich zwei andere Geschichten, wie sich Gott oft ganz speziell den Menschen selber offenbart. Er kam zum Glauben, hörte auch Radio- und Fernsehprogramme und dachte dann, er sei wirklich der einzige Christ in seiner Umgebung. Und so wollte er das Land verlassen. Er holte sich einen Pass und ging zum Hafen runter. Und dort kam er ins Gespräch mit einem Arbeiter, der Hilfsgüter am Entladen war. Und im Nahosten, wenn man so sich begrüßt, kann das recht lange dauern. Das kann 20 Minuten dauern, einfach weil man sich begrüßt und man lernt sich kennen und es gibt verschiedene Grußformeln. Und so erfuhr er, dass dieser Mann Christ war. Und da war er hoch erfreut. Und er hörte, dass eben Hilfsgüter ins Land kamen. Und eigentlich wollte dieser Fürst weg und dann im Gespräch ermahnte ihn der andere und sagte, weißt du, wenn jetzt Christen das Land verlassen, wo? Ja, wer gibt dann noch Zeugnis? Wer ist dann noch vor Ort? Und so kehrte er um, er ging zurück in sein Stammesgebiet. Und weil er eben in einem Stamm war, die sehr strikt waren, konnte er seinen Glauben nicht einfach offen darlegen. Aber Gott gab ihm Möglichkeiten, seinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Und nebst Familien spricht man, inzwischen hat es um die 40 oder noch mehr Hausgemeinden im Jemen. Sie treffen sich im Verborgenen. Und es gab im vergangenen Jahr auch verschiedene Konferenzen, wo die Leiter vom ganzen Land zusammenkamen, unter großer Gefahr für sie. Aber so gehen sie zusammen den Weg. Wie gesagt, offenbart sich Gott manchmal auf ganz spezielle Weise. So ging es auch einem jungen Mann, das ist auch ein Symbolbild, damit wir niemanden gefährden. Und durch Umwege erhielt er eine Bibel und er stellte sich bei sich aufs Büchergestell und er war nicht interessiert. Und eines Abends zündete er eine Kerze an und war da in diesem Zimmer und plötzlich sah er, wie ein Buch leuchtete auf seinem Bücherregal. Da war ein leuchtendes Buch, der Rücken leuchtete. Und er ging hin und das war die Bibel. Und so nahm er interessiert die Bibel und er fing an zu lesen. Und er war tief beeindruckt von dem, was er las. Und er ging schlafen und in seinem Schlaf hatte er einen Traum. Und das war nicht im Zusammenhang mit etwas, das er gelesen hatte, aber er träumte, er sei in einem Boot. Und es war ein großer Sturm. Und plötzlich kam eine Figur, eine helle, leuchtende Figur, weiß, übers Wasser gelaufen, auf ihn zu, in diesem Boot. Und er hatte große Angst. Und diese Person rief ihn zu sich. Und in seinem Traum hatte er ganz klar den Eindruck, das ist Jesus, Isa, der sich ihm hier offenbarte. Und er nahm das an. Und am nächsten Tag war er, als er aufwachte, war er ganz aufgeregt und er nahm die Bibel und er las weiter. Und er las, wie Jesus dem Petrus und den Jüngern begegnete, wie er zu ihm kam auf dem Wasser. Und so wie viele andere auch, dachte er auch, er sei der Einzige. Und es war erst durch verschiedene Beziehungen, dass er herausfand, dass da andere eben auch an Jesus glauben. Und er fand so auch den Anschluss. Und ähnlich ging es auch dieser jungen Frau. Sie hörte von Jesus durch ein Radio-Fernsehprogramm. Und Jesus berührte ihr Herz und sie gab ihm sein Leben. Sie nahm die gute Botschaft auf. Und so verbrachte sie Zeit in ihrem Zimmer, den christlichen Radiosender zu hören und auch die Bibel so kennenzulernen. Und die Mutter wurde von dieser streng muslimischen Familie, es kam ihr komisch vor, warum verbringst du so viel Zeit in deinem Zimmer? Sie sagt, ich habe Kontakt über Social Media mit jemandem, wir haben Kontakt, wir haben es gut. Und das ging eine Weile. Und dann sagte die Mutter, also jetzt will ich mal wissen, was genau da abläuft, weil du verbringst so viel Zeit. Ich will wissen, wer ist dieser Freund, den du hast? Und dann sagte sie, es ist nicht bloß ein Freund. Ich habe einen Herrn, Jesus. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Und die Mutter war sehr erzürnt und sagte, wenn der Vater nach Hause kommt, ich werde ihm das auch sagen. Und die Familie kurz entschlossen sagte, hey, entweder bringen wir dich gleich um oder die zweite Variante ist, wir verheiraten dich mit einem Moslem. Und so wurde alles in die Wege geleitet, dass sie eben einen guten muslimischen jungen Mann heiraten sollte. Und so ergriff sie die Flucht, ging ins Ausland, hatte aber weiterhin ein Herz eben für die Menschen im Jemen und ist nun beschäftigt mit Sonntagsschulmaterial, der Produktion von Sonntagsschulmaterial für die Gemeinden, also die Hauskreise im Jemen. Was machen wir als HMK im Jemen? Einerseits Lebensmittelnotversorgung. Und da ist es so, dass wir nicht bloß christlichen Familien, sondern wo immer möglich Leute mit Nahrungsmitteln versorgen. Es ist aber auch immer so, dass gerade eben christliche Familien das Wenige, das sie haben, mit anderen teilen. Und so sind sie ein großes Zeugnis. Und wir hören auch Geschichten von Menschen in den höheren Schichten, die zum Glauben finden und gehen dann in Gebiete, wo sogenannte Untouchables, also Menschen aus tieferen Schichten wohnen, wo eigentlich sonst niemand hingeht. Und sie sind dann sehr berührt, wenn diese Personen nicht bloß in ihr Gebiet kommen, sondern auch eben Nahrungsmittel ihnen zur Verfügung stellen. Im vergangenen Jahr konnten wir auch um die 30.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen. Das sind Sammelanlagen auf dem Dach mit Tank, mit Tanks. Da wird Regenwasser eingefangen, das wird gefiltert und so können wir Familien versorgen. Auch die Schul- und Weiterbildung ist ein großes Anliegen. Vor einigen Jahren, ja, wegen dem Krieg wurden praktisch alle Zahlungen für Beamten und inklusive Lehrerinnen wurden suspendiert und ja, die Lehrkräfte gaben ihre Rolle auf. Wir konnten dann um die 250 Lehrkräfte wieder einstellen. Viele Schulen wurden komplett zerbombt. Einige konnten wir wieder herstellen. Und so konnten wir dafür sorgen, dass eben Kinder wieder in die Schule gehen können. Auch die Weiterbildung, gerade für Jugendliche, ist ein Anliegen. Und so haben wir auch Weiterbildungskurse in Englisch, Computersachen, damit sie dann in dem Sinn auch Möglichkeiten haben, wenn die Wirtschaft sich wieder etwas erholt. Gebet ist nebst all diesem, das ich schon erwähnt habe, ganz wichtig. Für uns ist es schwer vorstellbar, wie das ist, in diesem Umfeld den Glauben an Jesus auszuleben, ihm, mit ihm treu den Weg zu gehen. Und wenn ich mit verfolgten Christen aus anderen Ländern auch zu tun habe, sagen sie immer wieder, weißt du, betet nicht bloß, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet doch für Mut, betet für Frieden, betet für uns, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir klar sehen können, wo ist er am Wirken, wie lädt er uns ein, uns ihm anzuschließen. Es gibt verschiedene, Erklärungen, was Evangelisation ist. Was ist das? Ja, die gute Botschaft weitergeben. Aber ich habe eine Erklärung gehört, die für mich bedeutsam ist. Und es ist das Das ist so, Evangelisation ist ein Reinhören in eine Konversation, ein Gespräch, das Gott mit einem Menschen hat. Ich finde das so schön. In dem Sinn ist es der Gedanke, dass Gott ist schon am Wirken. Er wirkt in verschiedenen Personen und wir haben dann das Vorrecht, dass wir da mitmachen dürfen. Wir dürfen uns ihm anschließen. Wir dürfen auch uns ihm anschließen, eben im Gebet. Und so hören wir auch immer wieder Zeugnisse von Menschen, die in Haft sind, die Schreckliches erleben und wie sie dann sagen, weißt du, für mich, das war so ein Trost zu wissen, andere Menschen beten für mich. Sie denken an mich und dann in diesem Wissen auch zu wissen, Gott ist für mich, er ist mit mir. Andere Menschen, ja, denken an mich, sie sind mit mir. Und so werden wir dann etwas später auch zusammen beten.